mit Weihrauch in der Nase einen Taufgottesdienst zu feiern. Und trotzdem ist es so schön auch zu wissen, dass wir hier einen Gottesdienst feiern, hier unten eine Beerdigung ist und alle gemeinsam vor ihren Gott kommen wollen, um ihn groß zu machen in dieser Situation, im Freud und im tiefsten Leid. Und was für ein besonderer Tag heute, besonders für dich, Leskin. Und jetzt muss ich kurz mal suchen und für dich, David. Genau, wir feiern heute eure Taufe. Was für ein Fest, dass ihr das Fest macht, eure Hingabe an Jesus in der Taufe auszudrücken, dass er euch gerettet hat und ihr dafür mit ihm ins Wassergrab gebt, um das auszudrücken. Genau. Und auch für uns alle anderen ist das immer wieder sowas Schönes. Viele von uns lassen sich ja heute nicht taufen und wir sind alle dabei, um das zusammen mit euch zu feiern und werden Zeugen und können das mitbekennen mit euch, was in eurem Leben passiert ist. Genau, so ein schöner Tag. Und ihr macht daraus gleich ein Familienfest, nicht nur ein Tauffest, sondern habt das als Vater und als Sohn gemeinsam heute zu einem Event gemacht. Das ist was richtig Starkes. Wir sind gerade als Gemeinde in einer Predigtserie unterwegs mit mehreren Teilen, die heißt Hoffnung. Und das passt auch so gut zu diesem Sonntag heute, zu diesem Hoffnungsfest der Taufe, das zu bekennen, was der große Gott in eurem Leben getan habt und ihr dem heute Ausdruck verleiht. Und unsere Predigt heute, die heißt Hoffnung weitergeben in Kraft und in Vollmacht. Manchmal sind unsere Tage lang, ja, die Schule oder die Arbeit ist anstrengend, irgendwie haben Kollegen genervt, ja, und du sehnst dich vielleicht am Abend einfach nur noch nach Hause zu kommen und dich aufs Sofa zu legen und die Füße auszustrecken. Und dann ist es Abend und du kommst nach Hause und irgendwie statt Ruhe auf dem Sofa gibt's Stress am Küchentisch. Ja, und irgendwie dir passt vieles nicht und du drückst das vielleicht aus, indem du manche Emotionen ein bisschen deutlicher benennst und ihnen Nachdruck verleihst und hast aber im Nachgang dazu ein relativ doofes Bauchgefühl. Du wolltest eigentlich als Hoffnungsträger leben, den ganzen Tag lang, am Morgen, am Mittag und am Abend, und es hat mal wieder nicht geklappt und es ist so ausgegangen. Ja, wenn es dir so geht, wie es mir manchmal geht, dann wirst du merken, dass es gar nicht so leicht ist, immer und überall ein Hoffnungsträger zu sein. Die Fußstapfen von Jesus, die sind doch ziemlich groß, ja. Und Liebe für Menschen aufzubringen, die uns immer wieder herausfordern, das bringt uns manchmal an unsere Grenzen heran. Aber Jesus erfordert uns trotz aller Schwierigkeiten in unserem Leben herauf, dennoch ein Hoffnungsträger zu sein und ihm nachzufolgen. Wie geht das, ein Hoffnungsträger zu sein in dieser Welt und eine Auswirkung zu haben durch unser Tun im Hier und Jetzt und gleichzeitig auch in der Ewigkeit? Ich möchte euch die gute Nachricht gleich am Anfang mal verkünden. Die heißt heute: Gott hat noch nie einen Menschen berufen, eine Aufgabe für ihn zu tun, ohne dass er ihm alles dafür gegeben hätte, was er auch dafür braucht. Okay, das ist eine ganz tiefe biblische Botschaft. Alle Geschichten, die wir so in der Bibel lesen können, sie triefen nur von dieser Botschaft, dass Gott Menschen Aufgaben gibt, mit denen sich diese Personen erstmal herausgefordert, vielleicht sogar überfordert fühlen. Und immer gehen diese Geschichten so aus, dass Gott sich bewahrheitet als der, der alle Kraft gibt, die dafür notwendig ist. Und das ist die Nachricht von heute. Gott, er will auch dich ausrüsten mit seiner Kraft und mit seiner Vollmacht, die du brauchst in deinem Leben. Im Lukas-Evangelium, da berichtet Lukas, wie Jesus von seinem Cousin Johannes getauft wird im Jordan. Und mit der Taufe drückte man damals ganz bewusst aus, dass man sich Gott zuwendet und von seinem alten Leben auch umkehrt. Genau das, was Leskin, du und David, du heute auch mit eurer Taufe, was ihr ausdrückt. Und ich fand das letzte Woche so stark, als du, Leskin, das in deinem Taufzeugnis so auf den Punkt gebracht hat, warum du getauft werden willst, dass du einfach gesagt hast, ich möchte an Jesus dran kleben. Ja, so eine einfache Formulierung. Ich möchte mit Haut und Haaren Jesus gehören und mit ihm verbunden sein. Und Jesus, er stieg an dieser Stelle in den Jordan ins Wasser hinein. Er wird untergetauft. Und dann passiert was Erstaunliches, und ich wäre so gerne dabei gewesen, ja, aber ich war nicht dabei und ich weiß, auch ihr wart nicht dabei. Und deswegen ist es gut, dass es uns die Bibel berichtet. Da heißt es dann, als Jesus nach seiner Taufe betete, da öffnete sich der Himmel, also der Himmel geht über ihm auf, und der Heilige Geist, er kommt wie eine sichtbare Taube auf ihn herunter. Und das war noch nicht alles, sondern gleichzeitig spricht aus diesem geöffneten Himmel eine Stimme herunter, die Stimme des Vaters, und sie sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Der Heilige Geist, die Kraft Gottes, sie wirkt an diesem Tag so gewaltig, sogar sichtbar. Sie kommt wie eine Taube in das Leben von Jesus hinein, und es erstönt eine Stimme über seinem Leben. Ja, und das ist wie der Startschuss gewesen in eine neue Phase in Jesu Leben hinein. Und die weiteren Kapitel der Bibel, sie erzählen dann davon, wie Jesus überall, wo er hingekommen ist, Hoffnung hingebracht hat. Seine Worte, seine Taten, die waren unwiderstehlich. Er hat Menschen geheilt, er hat Menschen auf eine Art und Weise gelehrt, wie es die Personen um ihn herum gar nicht kannten. Er sprach den Menschen Mut zu. Und sie spürten, alle, die ihm begegneten, in diesem Mann, der ist eine ganz besondere Kraft und eine ganz besondere Vollmacht am Werk. Und diese Kraft und Vollmacht, die hat Jesus von seinem Vater bekommen. Und er behielt sie aber nicht für sich, sondern er hat sie gleich wieder weitergegeben. Ganz am Anfang hat Jesus kurze Zeit allein gewirkt, aber dann hat er sich 12 Jungen gesucht, mit denen er zusammen unterwegs war, mit seinen Freunden, ja, und denen er genau diese Kraft und diese Vollmacht in dem nächsten Schritt weitergegeben hat. Jesus sammelte 12 Leute um sich herum, seine Jünger, die ziemlich wild drauf waren. Ja, eine Charaktereigenschaft, die sie sehr stark geprägt hat, war, dass sie sehr in sich selbst verliebt waren, sehr um sich selbst herum gekreist sind. Ich würde sagen, nicht so die besten Kandidaten, um da eine Kirche drauf aufzubauen. Jesus, er hat ganz anders gedacht. Er hat genau diese 12 sich ausgesucht und er hat ihnen die Kraft und die Vollmacht weitergegeben, die er bei seinem eigenen Tauferlebnis erlebt hat und in sein Leben bekommen hat. In Lukas 9, Vers 1 können wir nachlesen, dass es da heißt, als er aber die 12, seine Jünger, zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und das ist der Hammer, oder? Also das, was sie gebraucht haben, den Werkzeugkoffer, den Jesus in seinem Leben hatte, den hat er an seine Jünger gleich weitergegeben. Und sie waren damit ausgestattet, Hoffnung in diese Welt hinauszutragen und sie weiterzugeben. Und um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, was zwischen damals und heute alles so passiert ist, das, was Jesus damals seinen Jüngern weitergegeben hat, dieselbe Kraft und dieselbe Vollmacht, die steht auch uns heute allen zur Verfügung. Denn diesen Auftrag, Hoffnung in die Welt hinauszubringen, der ist niemals abgerissen. Ja, der ist damals, hat er begonnen, der ging bis heute 2023 und der geht weiter, Hoffnung in diese Welt hinauszubringen. Und so wie die Jünger von Jesus damals in Jesu Fußstapfen gestiegen sind, genauso sollen wir das heute auch tun. Und deswegen mal ganz konkret die Frage, was heißt denn eigentlich Kraft und Vollmacht? Was ist das denn? Kraft ist das griechische Wort Dynamis und da klingt schon so ein bisschen das deutsche Wort Dynamit an. Ja, und da können wir uns vielleicht schon so ein bisschen was drunter vorstellen. Ja, von manchen Silvesterfeiern, von manchen Actionfilmen wissen wir, was Dynamit alles bewerkstelligen kann. Ja, eigentlich einen Gegenstand bewegen, vielleicht einen Gegenstand aufbrechen, einen Gegenstand zerstören, Kraft zum Einsatz bringen, um wirklich was zu vollbringen. Das ist das eine. Und Vollmacht auf der anderen Seite ist eigentlich die Erlaubnis, etwas zu tun. Du bekommst die Berechtigung, dass du was tun darfst. Ja, stell dir vor, du hast was Schönes bestellt und bekommst das jetzt nach Hause geliefert. Ja, die eine Sache, auf die du schon lange gewartet hast. Und der Postbote bringt das jetzt zu dir nach Hause. Und das ist super gut, ja, aber du bist nicht zu Hause. Ja, also nervig, du kriegst nur diesen gelben Zettel da in den Briefkasten gesteckt und hast an diesem Tag auch keine Zeit mehr, das selber jetzt abzuholen bei der Post. Also fragst du einen Freund von dir, ob er das abholen kann. Weil du weißt, dein Freund, der hätte die Kraft, dieses Paket nach Hause zu tragen. Ja, der hat zwei gesunde Hände, Arme, ja, der ist clever und das Paket ist ja auch nicht so schwer, der schafft das. Aber wenn er jetzt zur Post geht, ohne deine Bevollmächtigung, wird er das dort nicht ausgehändigt bekommen. Ja, und es ist vollkommen sinnlos, dass er zur Post geht, weil er nicht der Empfänger ist. Das, was auf dem Paket draufsteht und wie er sich ausweisen muss, das passt nicht zusammen. Und um wirklich ein Hoffnungsträger in dieser Welt zu sein, braucht es die Kraft und die Vollmacht von Jesus, dass du überhaupt was bewirken kannst. Weil ohne die Kraft wirst du sehr schnell merken, dass du an deine Leistungsgrenzen kommst, ja, und dass du schnell ausbrennst. Ja, kannst ja mal probieren, irgendwie so eine Woche Vollgas zu geben, nur für andere Menschen da zu sein und ihnen zu dienen, von frühs bis abends. Du powerst dich selber damit aus. Und auf der anderen Seite, wenn du es nicht aus der Vollmacht von Jesus heraus tust, dann wirst du nichts bewirken auf dieser Erde, was jemals eine ewige Bedeutung hat. Weil alles, was eine ewige Bedeutung hat, es ist aus Gott selbst heraus gewirkt. Und Gott, er möchte also wirklich seine Kraft und seine Vollmacht an uns weitergeben. Und ich finde, das ist der Hammer. Das klingt ein bisschen crazy, ja, aber das ist das, was uns die Bibel beschreibt, dass wir als seine Nachfolger in seine Fußstapfen treten sollen, um genau das zu tun. Wir können das gleich am Anfang der Bibel lesen, gleich ganz am Anfang in 1. Mose 1. Da steht, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und als Frau. Und Gott, er segnete sie und er sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und jetzt und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Der Mensch, er sollte nach Gottes Aufgabe über die Erde herrschen. Und jetzt kannst du mal vielleicht ganz kurz alle Kategorien an die Seite legen, die du bisher hast, wie du das Wort herrschen füllst. Denn das, was in der Bibel hier mit Herrschen benannt ist, es bedeutet absolut nichts Negatives, sondern es meint an dieser Stelle einfach nur, dass der Mensch als Stellvertreter Gottes dafür eingesetzt wurde, die Erde zu bebauen wie ein guter Gärtner. Ja, wie ein guter Gärtner soll er den Garten anlegen, soll ihn bestellen, soll sich um ihn kümmern. Und das alles sollte er tun aus einem einzigen Grund, damit den Menschen um ihn herum gedient wird und auch den Tieren. Das war die Aufgabe der ersten Menschen. So wie Gott herrschen definiert, ist es an dieser Stelle eigentlich ein sich um etwas kümmern. So würden wir das vielleicht heute umschreiben. Ja, was hegen und pflegen, dass es wachsen und gedeihen kann. Und genau das ist Herrschen im biblischen Sinne. Dass Gott ein Potenzial in die Erde hineingelegt hat, und wir dürfen das ausschöpfen, damit so viele Menschen wie überhaupt nur möglich einen Segen davon abbekommen. Und der Mensch als ein Stellvertreter Gottes, er wird an dieser Stelle hier eigentlich noch mit einer zweiten Situation auch beschrieben. Es steckt noch mehr in diesem Gedanken drinnen, dass du ein Stellvertreter Gottes auf dieser Erde bist. Die Menschen im alten Vorderen Orient, die diesen Satz gehört haben, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Die hatten dieses eine Wort im Sinn, als sie das Wort Bild hörten, und das war das hebräische Wort Zählem. Ja, das sagt uns heute natürlich gar nichts mehr. Dem alten Griechen, ne, der wusste sofort, was das Wort zählen bedeutet. Es war ein Standbild. Ja, und er hatte sofort vor Augen, ne, dort, wo ein Herrscher hinkommt, um ein Gebiet einzunehmen, da stellt er eine Statue von sich selber auf. Warum macht er das? Damit alle, die dann dorthin kommen, wissen, ne, wer hier der Chef ist. Ja, wer hier das Sagen hat in diesem Gebiet. Und der Mensch als ein Abbild Gottes auf dieser Erde soll nichts anderes sein, als Gott zu repräsentieren. Und deswegen können wir uns ganz konkret an dieser Stelle ja mal selbst auch die Frage stellen, ist das in meinem Leben so? Wo andere Menschen in mein Leben hineingucken, können sie da wirklich sehen, dass ich so ein Standbild Gottes bin und ihn repräsentiere? Ich würde sagen, ein Blick in die Gesellschaft hinein und auch ein Blick in mein eigenes Herz hinein, das zeigt mir ganz schnell, dass es definitiv nicht so ist, dass dieses perfekte Standbild Gottes immer in seiner Urform noch ist und perfekt besteht, sondern das Böse in dieser Welt, es hat alles um uns herum irgendwie angenichtet und auch unsere eigenen Herzen. Und wir Menschen, wir sind aber immer noch dieses Ebenbild Gottes. Das ist das, was zum Beispiel auch unsere deutsche Verfassung so auf den Punkt bringt und sagt, ja, unsere Würde ist unantastbar als Menschen. Warum? Weil wir nicht erstmal was leisten müssen, um jemand zu sein, sondern weil wir ein Ebenbild Gottes sind und deswegen Wert in uns tragen, ohne irgendwas zu tun. Und diese Ebenbildlichkeit, die ist kaputt gegangen, weil unsere Beziehung zu Gott kaputt gegangen ist. Und trotzdem herrschen die Menschen noch über diese Erde. Ja, das wissen wir um uns herum. Überall gibt es Menschen, die einen Einflussbereich haben, aber er oft nicht auf eine segensbringende Art gefüllt ist, sondern eigentlich auf eine sehr zerstörerische Art und Weise. Dass ich mich vielleicht als Herrscher eher frage, wie kann ich mich um mich selbst gut kümmern, anstatt um mich um andere gut zu kümmern. Und die Bibel sagt, durch so ein Verhalten bin ich definitiv kein Hoffnungsträger in dieser Welt. Aber Gott, er hat einen Weg geschaffen, ne, damit dieses kaputte Bild von uns, damit es wiederhergestellt werden kann. Und die Bibel beschreibt es mit diesen lyrischen Worten, als die Zeit erfüllt war. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn auf diese Welt, damit wir wieder mit ihm versöhnt werden können und eine intakte Beziehung wieder zu ihm haben können. Und genau das ist passiert. Durch Jesu Kommen und Sterben auf dieser Welt ist unsere Beziehung, wenn wir ihn in unser Leben einladen, wiederhergestellt. Und ein zweites ist auch noch passiert durch das Kommen von Jesus, nämlich dass er uns ein Vorbild gegeben hat, wie die perfekte Art des Herrschens auf dieser Welt aussieht. Ja, wenn ich irgendwo Leitungsverantwortung habe, dann studiere ich vielleicht BWL oder Leadership oder sonst was. Ja. Was meiner Meinung nach oft ausreichen würde, ist, das Neue Testament zu studieren. Ja, Jesus ergibt ein hervorragendes Beispiel, wie man ein Diener in Perfektion auf dieser Welt ist, um andere Menschen gut anzuleiten. Jesus, er kam auf diese Welt und er hat nie mit seinen Worten andere Menschen niedergemacht. Er hat nie andere Menschen unterdrückt, sondern Jesus, er herrschte auf dieser Erde auf so eine souveräne Art und Weise, dass er immer sich zum Diener von allen gemacht hat. Er hat dieses Leadership-Dreieck auf den Kopf gestellt, dass er nicht an der Spitze war, sondern dass er am Ende war und selber sagt, der Größte von euch wird derjenige sein, der Diener von allen wird. Jesus ging auf Menschen zu und er, wo er nur konnte, löste er ihre Probleme. Er hörte den Menschen zu, denen niemand sonst mehr zugehört hat. Er sah die Menschen, die sonst irgendwie von allen anderen vergessen wurden. Und Jesus selbst, er war derjenige, der überall, wo er hinkam, einfach Hoffnung gebracht hat. Und jeder Mensch, der genau dieses Geschenk annimmt, wieder mit Gott versöhnt zu werden, der wird wieder zu so einem neuen Standbild Gottes auf dieser Erde. Jesus selber, er sagt das zu seinen Jüngern, ihr sollt solche Menschen sein, ihr sollt solche Hoffnungsträger auf dieser Erde sein. Und in Johannes 20, 21 drückt er das dann so aus. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Frieden sei mit euch. Ja, das, was euch in eurem Herzen erfüllen soll, das soll Frieden sein. Und wie der Vater mich gesandt hat, hey, so sende ich jetzt euch wieder aus. Und die Freunde von Jesus, sie hörten auf die Worte von Jesus und sie füllten seinen Auftrag aus. Ja, wenn wir uns heute in der Welt umgucken, in jeder Ecke der Welt gibt es heute Christen und es gibt so viele Orte, wo irgendwelche christlichen Gemeinschaften, irgendwelche christlichen Kirchen entstanden sind und wir sagen können, dieses Projekt, es hat funktioniert. Ja, Jesu Auftrag, er wurde umgesetzt und er geht immer noch so weiter, dass auch du heute ein Hoffnungsträger bist, um genau das, was du selbst erlebt hast, anderen weiterzugeben. Und an dieser Stelle kannst du dir vielleicht auch selber die ganz konkrete Frage mal stellen, lebe ich denn als so ein Hoffnungsträger in meinem Leben? Ja, dass andere Menschen in mein Leben hineinkommen und sehen, dass ich Gott repräsentiere, dass ich so ein Standbild Gottes bin. Hey, und ich glaube, es gibt 1000 Wege, wie ich das tun kann. Es gibt nicht die eine perfekte Vorgehensweise, es gibt nicht die eine Schablone, sondern mit den Talenten, mit dem, was mir wichtig ist, kann ich ein Hoffnungsträger sein in meinem Umfeld für andere Menschen. Und zwar auf meine ganz persönliche Art und Weise. Und vielleicht denkst du dir aber auch gerade so, na, so ein perfektes Standbild Gottes bin ich ja aber doch nicht immer und überall. Es gibt da manche Schuld, manche Ungereimtheiten, manches Unaufgeräumte in meinem Leben. Hey, einige Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften in meinem Leben, die ähneln Gott eigentlich gar nicht. Und ich glaube, wir haben damit recht, ja, wenn wir uns selber analysieren und sagen, wir sind lange noch nicht dort, wo Gott uns eigentlich haben möchte, wie er uns eigentlich umgestalten will. Und ich glaube aber erstmal ist es okay, wenn wir sagen, ich bin dort, wo ich jetzt gerade bin. Es ist okay. Und in dem zweiten Schritt dann aber auch zu sagen, ich muss aber nicht so bleiben, sondern Gott, er möchte mich weiter umgestalten, seinem Bild wirklich ähnlich zu werden. Und die Bibel, sie spricht immer wieder an ganz vielen Stellen davon, dass es Veränderungsprozesse gibt. Selten ist es der Fall, dass von einem auf den anderen Tag so ein Quantensprung funktioniert und alles anders ist. Und deswegen wisst ihr das auch von meinen Predigten her, dass ich jedes Mal in einem dritten Punkt am Ende dazu komme, die Frage zu stellen, was ist denn dein nächster Schritt jetzt? Weil wenn du jeden Tag einen Schritt in deiner Nachfolge gehst, dann wirst du dich wundern, was in ein paar Jahren und ein paar Jahrzehnten aus dir geworden ist. Wenn ich jeden Tag einen Schritt näher auf Jesus zugehe, dann passiert Großes und Gewaltiges. Und Jesus, er will mit uns diese Veränderungsprozesse durchlaufen und geht da mit uns hinein. Und immer wieder beschreibt die Bibel diese Veränderung, dass etwas in uns entsteht, das wie eine Frucht ist. Und ich finde das so ein schönes Bild, ja. Wenn wir die Welt um uns betrachten, auch in unseren vier Jahreszeiten hier in Deutschland und du hast einen Garten oder du machst die Augen auf, wenn du draußen unterwegs bist, dann siehst du vielleicht im Frühling irgendwo kleine grüne Dinge an irgendwelchen Sträuchern und an Bäumen und so weiter und sie sind einfach noch nicht reif und es braucht Licht und es braucht Wärme und es braucht Wasser und es braucht vielleicht einen Dünger. Und es braucht die Nacht zur Ruhe, dass da irgendwann draußen eine wirklich knackige, reife Frucht entstehen kann. Und dieses Bild, das zeichnet der Apostel Paulus im Galaterbrief, Galater 5, Vers 22, sagt er, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes in euch hervorbringt. Also das, was Gott aus uns machen möchte, das ist Liebe und Freude und Frieden und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist das, was Gott mit uns im Sinn hat, wenn wir uns auf den Weg mit ihm machen. Da sind wir ganz am Anfang noch nicht fertig, sondern es ist ein Weg und wir gehen einzelne Schritte, Gott an dieser Stelle ähnlicher zu werden. Und ich bin überzeugt davon, dass unser Leben lang ein Prozess sein wird, an diesen Stellen nach vorne zu kommen und in dieses Standbild von Gott wieder verwandelt zu werden, ihm ähnlicher zu werden. Und seit jeher haben Christen ganz einfache geistliche Praktiken angewandt, um das zu tun. Es sind 4 Stück und es waren über Jahrhunderte hinweg immer die gleichen, die wir heute auch tun können. Wenn ich Gott kennenlernen will, wenn ich ihn sehen will, dann lese ich sein Wort, um ihm dort zu begegnen. Wenn ich Gottes Stimme in meinem Leben haben möchte, wie er zu mir redet und ich mit ihm reden kann, dann gehe ich ins Gebet. Wenn ich irgendwie eine Richtungsweisung will und nicht weiterkomme, dann suche ich mir Menschen, die auch Christen sind, weil sie auch die Stimme Gottes hören und mir Wegweisung geben können und ich ihnen. Und vielleicht das Allerwichtigste von allem ist, dass ich überhaupt erstmal eine Offenheit habe für das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben, dass er diese Veränderungsprozesse in meinem Leben anstoßen kann. Amen. Und genau dazu möchte ich dich einladen, mit dieser ganzen Predigtreihe, mit dieser Predigt heute, dass du dich darauf einlässt, einen Schritt weiter zu gehen. Vielleicht das allererste Mal, vielleicht einfach einen Schritt weiter dort, wo du gerade stehst, um solch ein Hoffnungsträger zu sein in der Welt, die um dich herum so viel Hoffnung braucht. Und Gott, er hat diese Kraft und diese Vollmacht für dich bereit, damit du es aus seinem Sinne heraus wirklich auch handeln kannst. Denn Gott, er hat noch nie einen Menschen für eine Aufgabe berufen, ohne ihm alles dafür zu geben, was er dafür braucht. Und um ein Hoffnungsträger in dieser Welt zu sein, brauchen wir diese 2 Dinge. Wir brauchen Gottes Kraft und wir brauchen Gottes Vollmacht. Und genau dafür möchte ich jetzt zusammen mit uns noch beten, dass Jesus uns reich damit segnet. Jesus, du selbst, du bist das Vorbild, an dem wir uns in unserem Leben orientieren wollen. Und ich danke dir so sehr dafür, dass du selbst uns das vorgelebt hast, dass du dich beschenken lassen hast von deinem himmlischen Vater mit Kraft und mit Vollmacht bei deiner eigenen Taufe. Und wir wollen es dir gleich tun. Und wir wollen aus deiner Kraft und aus deiner Vollmacht heraus leben und nicht aus dem, was wir selber durch unsere eigene Anstrengung tun dürfen. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns auf dieser Reise begleitest, dass du uns nahe bist, dass du da bist. Und ich möchte beten, dass du uns dabei hilfst, es nicht aus uns selbst heraus zu tun, sondern uns einfach dir zur Verfügung zu stellen und uns von dir füllen zu lassen. Bitte wirke du das in unserem eigenen Leben, dass wir ein Hoffnungsträger sind in dem Umfeld, wo wir stehen, dass wir gefüllt sind mit deiner Kraft und Liebe, um anderen Menschen um uns herum zu dienen und du am Ende alle Ehre dafür bekommst. Amen.